Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Für einige unter euch, unter uns, ist es schon der zweite Gemeindetermin heute. Wir hatten ja Taufe um 9:30 am Freibad Plötzensee. Herzlich willkommen Bettina und Florenz Wächter. Die beiden wurden getauft und das Wetter hat sich ja wirklich noch toll geändert. Noch ein bisschen wärmer geworden und ich glaube, es war ein schöner Taufgottesdienst. Dieser Gottesdienst heute ist der erste Gottesdienst im September und der September ist geprägt durch ein Thema, durch ein Monatsthema, Vergebung. Das war eine ganz andere Situation normalerweise, oder das heißt normalerweise, meistens geht es so, dass Volker dem Moderator sagt, so such dir mal ein Thema aus für den Gottesdienst, und in diesem Fall hat Volker Tepp das Thema vorgegeben für den ganzen Monat, Vergebung, und auch eine Palette von Bibeltexten. Insofern hatte ich noch eine kleine Auswahl. Ich habe mir für heute einen Predigtext ausgesucht aus Matthäus. Es geht um den Schalksknecht. Warum das jetzt so heißt, vielleicht sagt Volker noch was dazu. Ich finde den Ausdruck immer ein bisschen komisch. Also es geht um Vergebung auf jeden Fall. Und zum Eingang des Gottesdienstes habe ich noch ein Thema, einen Vers rausgesucht aus Hebräer. Und zwar aus Hebräer 8, Vers 12. Da heißt es, ich will sie begnadigen, ihnen ihren Ungehorsam vergeben und nicht mehr an ihre Sünden denken. Das ist etwas, was Gott sagt. Und ich fand diesen Vers ganz interessant, weil er Altes und Neues Testament verbindet. Es ist nämlich ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jeremia. Und ja, in diesem Vers ist von dem Bund Gottes die Rede, von dem Bund Gottes mit den Menschen. Da geht es um Vergebung. Und ja, wir werden diesen Gottesdienst noch weiteres über Vergebung hören und ich bete noch zu Anfang mit uns. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Gottesdienst, den wir gemeinsam feiern können. Bitte dich, dass du gegenwärtig bist, dass du das segnest, was wir hören, was gesagt wird, was wir gemeinsam singen. Herr, ich bitte dich, dass du diesen Tag unter deinen Segen stellst. Amen. Wir singen. Ja, das ist lustig mit dem Lied, weil beim Formulieren der Einleitung hatte ich sowieso überlegt, eigentlich könnte Volker dann gleich mit der Predigt anschließen. Und insofern brauchen wir das nächste bzw. das eine Lied gar nicht mehr. Die Kinder gehen zur Kinderbetreuung, das macht Antje Roll heute. Und es gibt heute noch keine Einteilung in zwei Gruppen, sondern heute gehen alle Kinder ab 3 Jahre in eine Gruppe. Habt ihr ein bestimmtes Thema? Schöpfungsgeschichte. Ja, das Thema Vergebung. Ich habe mich letzte Woche schon damit beschäftigt. Oh, hier kommen noch ein paar kleine. Ja, das Thema Vergebung klingt natürlich auch oder wird auch im Gemeindebrief behandelt und da habe ich mich letzte Woche schon rangesetzt und für das Streiflicht versucht, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich fand es gar nicht so einfach und habe dann zum Glück Unterstützung noch durch Ricky gekriegt, weil das doch ein riesen Megathema ist. Und ein Gedanke, der mir aber bei dem Nachdenken kam, war, dass Gott uns vergibt, dass wir von der Vergebung Gottes leben. Das ist so ein christlicher Standardsatz, den man immer mal wieder so erwähnt, sagt, kam auch in dem Lied vor, gibt es in diversen Liedern. Da gibt es auch so andere Standardsätze wie Christus ist für unsere Sünden gestorben oder, was habe ich mir noch notiert, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das kennt man so, aber man denkt eigentlich gar nicht mehr so genau drüber nach. Ich habe überlegt, ja, Gott vergibt mir, was hat er mir eigentlich zu vergeben? Wie bin ich eigentlich schuldig vor ihm geworden? Warum eigentlich? Ich kenne zwar so ein gewisses Grundgefühl von Schuldigsein. Also letzte Woche war das so, wir waren bei meiner Schwägerin eingeladen zum Essen und dann sitze ich noch am Tisch und denke, eigentlich könnte ich mit Aufdecken helfen, aber ich bleibe sitzen oder könnte dann nachher mit Abdecken helfen und fühle mich dann irgendwie schuldig. Und so andere Situationen, wo ich denke, irgendwie werde ich an meinen Mitmenschen schuldig, aber an Gott, berührt Gott mein Verhalten eigentlich irgendwie? Wird er dadurch irgendwie angegriffen? Ich habe oftmals das Gefühl, Gott sitzt eigentlich da oben, thront in seinem Himmel und ihn tangiert das eigentlich gar nicht so wirklich, was hier auf der Erde unter uns Menschen geschieht. Also hier auf der Erde unter uns Menschen gibt es Gewalt, Krieg, da ist muss Vergebung geschehen, ganz viel, ganz häufig. Aber Gott und wir Menschen, nimmt er das überhaupt persönlich, wenn wir seine Gebote nicht einhalten oder so? Und dann dachte ich aber dran, oder fielen mir 2 Punkte ein. Zum einen, Gott nimmt es persönlich. Das finde ich immer wieder erstaunlich, das festzustellen. Im Alten Testament ist davon die Rede, dass Gott ein eifernder Gott ist. Gott steht in Beziehung mit mir und er nimmt es persönlich, wenn ich mich von ihm abwende oder wenn ich auch Gebote von ihm übertrete. Und ein weiterer Gedanke, das, was ich mit meinen Mitmenschen mache, wie ich an ihn schuldig werde, auch das beeinflusst mein Verhältnis zu Gott. Das kann ich gar nicht ohne das Verhältnis zu ihm denken. Ein Gedanke, der sich auch durch die ganze Bibel durchzieht. So wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe, das ja, berührt Gott. Und ja, das ist ein Gedanke, der eben auch in einem Predigtthema angesprochen wird. Vergebung, die Gott uns gibt, hängt mit der Vergebung, die wir untereinander praktizieren, zusammen. Und dann würde ich eigentlich jetzt an dich überleiten.
Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelsreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Herr, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als das aber seine Mitknechte sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Petrus ist immer wieder gut, eine interessante Predigt oder ein interessantes Gleichnis loszutreten mit den Fragen, die er hat. Das ist wirklich auf eine Art und Weise faszinierend. Petrus macht das, was Petrus gut kann. Mit solidem Halbwissen eine Frage zu stellen, die solides Halbwissen offenbart, aber am Thema völlig vorbeigeht. Petrus kennt die Bibel des Alten Testamentes. Er hat auch gelesen irgendwann mal in 1. Mose 4, Vers 24, dass Kain 7-mal gerecht werden soll. 7-mal ist eine ziemlich göttliche Zahl, und im Alten Testament steht immer noch etwas von Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, du darfst das Gleiche zurückfordern, wenn dir jemand etwas schuldig ist, was er an dir getan hat, aber eben nicht mehr. Und das Ganze beim Thema Vergebung mit 7-mal dann aufzurufen, ist eigentlich schon relativ souverän. Nicht, Jesus? 7-mal vergeben heißt doch, ich habe vom Thema was verstanden, oder? Und dann kommt der Hinweis: Nee, 7-mal 70-mal. Oder 7-mal 77-mal. Es gibt verschiedene Bibelübersetzungen an dieser Stelle. Und die zweitere 77-mal lehnt sich, wenn eben, genau an diese Stelle im 1. Mose an, wo deutlich gesagt wird, dass Lamech, der auch getötet wurde, eben 77-mal gerecht werden soll. Und bei der Vergebung taucht diese Zahl 7, die Zahl der Vollkommenheit, eben gleich doppelt auf. Nein, sagt Jesus, 7-mal 70-mal. Das heißt, wir haben das erste Mal bereits den Hinweis, dass hier die Frage der Vergebung und der, wie wir zur Vergebung stehen sollen, potenziert wird. Hier wird nicht addiert, sondern multipliziert, hier wird potenziert. Und es wird deutlich gemacht, also das ist völlig überhaupt nicht angemessen für Jesus, wenn Petrus ganz toll meint, 7-mal vergeben zu wollen und zu sollen. Aber dann kommt ein Gleichnis, das setzt bei dem Thema Vergebung wahrhaft ein obendrauf. Ein Schalksknecht, so sagt es die alte Lutherbibel. Es ist leider schade, aber das Wort Schalksknecht gehört zu den sterbenden Begriffen. Es gibt einen Pfarrer in der evangelischen Kirche, der sich darum bemüht, die sterbenden Begriffe zu sammeln und wieder zu Leben zu bringen. Manchmal übrigens mit auch etwas schwierigem Umfang und Inhalt, denn es ist mehr einfach eine Wollust, im Gottesdienst zu sein. Könnte heute falsch verstanden werden. Heißt aber ursprünglich nichts anderes als eine Wonne, ein Glücksgefühl, eine Freude. Aber es gibt eine ganze Reihe von Begrifflichkeiten, die leider von Luther noch kommen, aber die sich nicht durchhalten lassen. Der Schalksknecht ist ein solcher Begriff, der sich nicht durchhalten lässt. Es heißt nichts anderes als jemand, der boshaft ist. Wenn jemand der Schalk im Nacken sitzt, da kennen wir vielleicht das Wort noch. Das heißt, immer Bosheiten, immer die kleinen Käfer zerdrücken und dann die kleinen Geschwister ärgern. Einfach ein ganz solides Maß an Boshaftigkeit. Darum geht es also, es geht um einen Knecht, der boshaft ist. Und dann wird eine Rechnung aufgetan, die wir ein bisschen weniger vielleicht verstehen. 10.000 Zentner Silber. 10.000 Zentner Silber. Zentner, naja, das ist schon ziemlich viel. 10 Zentner sind auch viel. 20 Zentner sind bereits eine Tonne. Also ziemlich viel. Man könnte auch sagen, anders übersetzt, worum es geht, sind 30 Millionen Tagessätze an Lohn. Also jemand, der diese Summe abarbeiten will, muss 30 Millionen Tage von morgens bis nachts arbeiten. Denn ein Silbertaler war damals der Lohn für einen Tag, also ein Silbergroschen, also für einen gesamten Tag arbeiten, von wirklich aber von morgens bis abends, bis zur Abenddämmerung, dann bekam man einen Silbergroschen. Und hier geht es um 30 Millionen Silbergroschen. Und übrigens auch verwegen, wenn der Knecht dann meint, Herr, kein Problem, ich habe Schuld bei dir, aber ich will das abarbeiten. 30 Millionen durch 365 Tage im Jahr. Selbst wenn ich 100 Mitarbeiter hätte. Keine Chance. 30 Millionen Tageslöhne ist eine Summe, die ist sowas von exorbitant hoch. Ja, dann wird der Chef also oder der König natürlich gedacht haben, ach, ist eh egal, mein Geld kriege ich eh nicht wieder. Oder? Kann ich es auch gleich streichen. Man könnte es ja so mit den Schulden der dritten Welt vielleicht vergleichen, wo man ja auch ganz großzügig streicht, aber eigentlich genau weiß, wir kriegen es eh nicht wieder. 30 Millionen Tageslöhne an Geld. Oder rechnet mal um, was ihr im Monat verdient. Mal 1 Million, wenn ihr 30 Tage arbeiten würdet, was ihr nicht tut. Also mal 1,5 Millionen, weil ihr 20 Tage vermutlich arbeitet. 1,5 Millionen Monatsgehälter. Von dieser Summe reden wir hier. Eine ziemlich noble Geste des Königs zu sagen, okay, weil du dich auf den Boden geworfen hast und gefleht hast, erlasse ich dir deine Schuld. Du bist frei. Ziemlich noble Geste. Und dann kommt dieser boshafte, böse, böse Mensch auf die Idee, von seinem Mitknecht 100 Silbergroschen einzufordern und einzuklagen. Das heißt, 100 Tageslöhne. Eine im Vergleich dazu doch relativ überschaubare Summe. Das, was ihr im Monat verdient, mal 5, dann habt ihr die Summe. Das ist eine Summe, mit der kann man leben. Die kriegt man noch irgendwie unter die Füße. 10.000, 20.000 Euro, damit kommen wir hin. Tja, und er wirft seinen Schuldner ins Gefängnis, bis er bezahlt hat, was er ihm schuldig ist. Und dann, wir haben es ja gehört, kommt das wiederum vor den König. Und das Happy End, das der Knecht hatte, geht an seiner eigenen Undankbarkeit kaputt. Und er kommt auch ins Gefängnis, und zwar auch mit dem Hinweis, ihm seinen Peinigern zu überantworten. Also nicht nur ins Gefängnis, sondern auch zu Leuten, die darauf spezialisiert sind, vielleicht Gerichtsvollzieher. Oder vielleicht gab es damals ja auch so langsam wieder einkehrende Sitte, dass bei unbezahlten Rechnungen irgendwann relativ groß gebaute, kräftige Männer vor der Tür stehen und nach dem zweiten Mal dann auch rabiat werden. Das wird wirklich mehr und mehr, ne? Und es ist tatsächlich mittlerweile auch eine Sache, die sich auch im Business rumgesprochen hat, im Geschäftsleben, dass mittelständische Unternehmen, also die oft ja dann also mit kleineren Menschenmengen arbeiten oder gerade auch so Kleinunternehmer, ihre Schulden viel häufiger zahlen, wenn sie mal aus Versehen an der Tür angerempelt wurden von jemandem, der sagte, und ich weiß, wie viel Geld noch bei dem Herrn sowieso offen steht. Es ist erstaunlich, dass das funktioniert. Und das Wissen, dass es ans eigene Leder geht, dass man selber eventuell körperlichen Schaden von sich trägt durch die Aktion, dass man tatsächlich Leute dazu motiviert, doch vielleicht bewusster auch ihr Geld zu bezahlen. Hier kommt ein solcher Zusammenhang auf, den Jesus in dem Gleichnis verwendet, wenn er wirklich deutlich macht, er wird nicht nur ins Gefängnis geworfen, er wird gepeinigt. Er wird Menschen überantwortet, die darauf spezialisiert sind, zu peinigen, damit Menschen ihre Schulden bezahlen. Das heißt, mit allen Mitteln wird nun dieser Mann malträtiert, bis er dann 30 Millionen Tageslöhne an Geld zusammengekriegt hat. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht, und jetzt kommt noch einer drauf, man kann es ja noch steigern, wenn ihr einander nicht vergebt, nein, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Eine kleine Steigerung. Man denkt fast nicht, dass es noch möglich ist am Ende dieses Textes, doch es ist möglich. Und jetzt kann man überlegen, was heißt von Herzen? Herzen im Neuen Testament heißt tatsächlich an ganzer Person, umfassend, mit Herz, Kopf, Verstand, Gefühl, Bauch, mit allem, was zu uns gehört. Also nicht nur nach dem Motto, ich vergebe dir, du böser Hund, sondern wirklich, Jesus sagt, diese Vergebung muss ganzheitlich von euch ernst gemeint sein. An Körper, Seele und Geist. Und wenn nur ein Teil fehlt, dann ist es nicht von Herzen. Dann ist es nicht vollständig. Also nicht nur vergeben, sondern komplett, ganz und gar vergeben. 30 Millionen versus 100 Silbergroschen. Oder anders gesagt, das Verhältnis der Schuld 300.000 zu 1. Also nur um es mal zu sagen, mich kann Jesus damit nicht meinen. Oder ein von euch? Ist einer von euch ein so brutaler Schweinehund, dass seine Schuld gegenüber den Mitmenschen im Vergleich zu Gott im Faktor 1 zu 300.000 steht? Hat einer von euch so viel Miesigkeit auf dem Kerbholz, so viel Boshaftigkeit, so viel Betrügerei, so viel Meinheit, so viel Lüge, dass ein Verhältnis von 300.000 zu 1 kommen würde? Trete er hervor, der Mensch, der so gemein, der so boshaft ist. Wir möchten ihn gerne kennenlernen. Jesus, wenn du jetzt was gesagt hättest zum Thema Faktor 1 zu 10. Gut, wir sind großzügig. Von mir aus sogar Faktor 1 zu 100. Würden wir das doch vielleicht noch verstehen. Nach dem Motto, naja, vielleicht, wenn es ganz schlimm kommen würde und ich alle Kleinigkeiten zusammenzähle, vielleicht bin ich 100-mal schlimmer in der Art, wie ich mit Menschen umgehe, als Menschen mit mir umgehen. Und deswegen kann Gott auch dann so böse gucken. Aber selbst das wäre eigentlich... Wir sind doch keine schlechten Menschen. Und bitteschön, die wir hier sind, sogar die Guten, weil wir gehen sogar noch in die Gottesdienste. Und wir haben noch eine Ethik und wir haben noch die Ideen und Gedanken, die wir vertreten. Wir sind noch wahrhaftig. Wir heben Geldbörsen noch auf und geben sie zurück. Und wir sind doch nicht in Neukölln, wo tatsächlich dann Polizisten zwei jungen arabischen Männern gesagt haben, Mensch, ihr dürft dem nicht das Handy klauen und das Portemonnaie. Und die ganz locker gesagt haben, warum nicht? Machen doch alle. Bitteschön, wir doch nicht. Faktor 1 zu 100 kommt, das wäre doch also auch an den Haaren herbeigezogen. Nein, sagt Jesus, keine Sorge, es geht auch nicht um den Faktor 1 zu 100, es geht um den Faktor 1 zu 300.000. 1 zu 300.000. Soll heißen, Gott hat 300.000 Mal mehr Grund, uns schuldig zu sprechen und uns nicht zu vergeben, als wir es wagen dürften, einem anderen Menschen schuldig zu sprechen und ihm nicht zu vergeben. 1 zu 300.000. Das ist eine Summe, die finde ich wirklich, wirklich beeindruckend. Ich musste schon aber dann denken an diese Geschichte auch, was ich da, das war also eine ernsthafte Situation mit dieser Polizeibegegnung. Wieso? Das machen doch alle. Dass das ganz normal sei, dass man einfach sich überfällt und dann sich das Geld wegnimmt. Und wer es nicht weiß, ist dumm und weiß man doch. Und dann musste ich an einen anderen Spruch denken, auf der anderen Seite am Extrem. Ein englischer Adelsmann wurde gefragt von einem Amerikaner, was macht eigentlich den Gentleman zum Gentleman? Ihr Engländer macht doch immer so viel Gewese, so um ganz fein und hohoho und wie ihr toll seid. Woran erkenne ich denn nun wirklich, dass ein Gentleman ist? Dann hat dieser englische Adelsmann lange überlegt und meinte dann, nun, einen englischen Adelsmann erkennst du daran, dass er auch dann nicht in der Nase popelt, wenn er alleine ist. Fand ich nett. Aber das heißt also anders übersetzt, seine Ethik geht so weit, dass sie nicht erst dann rausgeholt wird, wenn ich einem anderen Menschen gegenüber bin, sondern so tief in einem Menschen verankert ist, dass sie einfach zu ihm gehört. Aber selbst wenn ich dann diesen Gentleman gegen den Neuköllner gegeneinander halte, ich komme nicht auf den Faktor 1 zu 300.000. Keine Chance. Das heißt, ich muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass meine Schuld vor Gott so immens ist, dass ich dafür keinen Maßstab habe. Den habe ich nicht. Ich habe keinen Maßstab dafür, wie Gott mich gedacht hat. Aber ich muss zumindest eine Ahnung dafür bekommen können, dass es tatsächlich vielleicht mit diesem Bild der beiden Neuköllner Menschen hinhauen könnte, den Weg zu finden. Nochmal, die klauen anderen Jungs Portemonnaie und Handy, werden von der Polizei erwischt und sagen, ist doch normal, das machen hier alle. Wo man sagen könnte, stimmt, wenn das hier alle machen, warum kümmert sich die Polizei darum? Machen doch alle. Stimmt. Und wenn alle das machen, dann ist es doch auch wieder okay. Wenn sich alle darauf geeinigt haben, dass wer so bescheuert ist, mit einem Handy und einem Portemonnaie die Gegend zu laufen, damit rechnen muss, einem Taschenmesser zu begegnen, dann ist die Sache doch klar. Das heißt, wenn ich von da aus gucke, dann werde ich feststellen können, ich kann mich vielleicht an diesen Gedanken gewöhnen, es ist normal, und mich wundern, wenn andere es anders machen. Oder ich kann feststellen, es gibt Menschen, die haben noch ein anderes Verständnis von Werten und Umgang und Achten miteinander, wo dann klar ist, nee, das ist nicht normal, das war nicht so geplant. Und es war auch nicht immer so, sondern es gab Zeiten in dieser Stadt und unter Menschen, wo man sich nicht völlig selbstverständlich das Handy abgenommen hat. Die gab es mal. Und wenn ich dann die Linie weiterziehe und dann überlege, nicht wir in Neukölln, sondern wir als brave Christen in Moabit, werden dann von Gott darauf aufmerksam gemacht, nee, es gab mal eine Zeit, da hat Gott Ideen für euer Leben gehabt, die waren sowas von anders als das, was ihr heute als normal empfindet, dass ihr staunen könntet. Das ist des Rätsels Lösung. Dass Jesus sagt, Leute, so wie Gott euch gedacht hat, das ist so anders als das, was ihr heute selbst unter ethisch hochwertig versteht, das glaubt ihr gar nicht. Oder anders ausgedrückt, vermutlich sind wir an dieser Stelle letztlich nicht anders als Petrus. Wir meinen schon mit 7-mal, wir haben es begriffen. Wir meinen schon, was ganz Großartiges damit getan zu haben. Wenn wir uns dazu herunterlassen, einen Menschen 7-mal zu vergeben. Aber Gott muss uns deutlich machen, nein, wir reden von völlig anderen Dimensionen. Und wir reden davon, dass Gott zuerst uns unsere Schuld erlassen hat, die mir ja nicht mal anscheinend klar ist. Das heißt, ich rede über Schulden, die ich nicht kenne und soll auch noch dankbar sein für etwas, was mir nie begegnet ist. Um dann wiederum mich so gegenüber anderen Menschen zu verhalten. Das ist herausfordernd. Wie gehe ich denn mit der Dankbarkeit um für eine Schuld, die ich nicht kenne, weil ich keine Ahnung habe und keinen Begriff, wie das vor Gott aussehen muss? Wie gehe ich denn damit um? Und wie gelingt mir denn das in Beziehung zu setzen, wenn ich dazu keine Beziehung habe? Dann habe ich zumindest vielleicht die Chance, den Hauch einer Ahnung zu bekommen. Und die Chance, darüber nachzudenken, dass jeder Gedanke, das Stichwort Vergebung auch, die ich anderen ausspreche, an das zu knüpfen, was ich als normal empfinde, völlig am Sinne Jesu Christi vorbeigeht. Jesus ruft andere Maßstäbe auf und fragt uns, ob wir uns vorstellen können, diese Maßstäbe auch anzuwenden und anzunehmen. Das Thema Vergebung ist im Neuen Testament ein unglaublich tiefgehendes Thema. Obwohl der Begriff Vergebung übrigens erstmal nichts anderes heißt, also profan griechisch gesprochen, aphieme, als loslassen. Ein Schiff, das abgetäut wird, losgelassen wird vom Anker, damit es dann auf freie Fahrt gehen kann, da taucht dieses Wort aphiemi auf. Oder wenn jemand losgeschickt wird, oder auch wenn jemand seine Frau entlassen hat, was ja früher rechtlich möglich war, dass man einfach sich von seiner Frau trennt und sie loslässt, dann war da das Wort aphiemi. Und genau dieses Wort taucht auch auf, wenn im Neuen Testament von Vergebung die Rede ist. Bei Matthäus 47 Mal, bei Markus und Lukas 35 Mal, bei Johannes gerade mal 14 Mal. Übrigens im Rest des Neuen Testamentes gerade noch mal 13 Mal nach den vier Evangelien. Und wer sich fragt, ob denn Paulus nichts mehr von Vergebung weiß, dem sei gesagt, dass für Paulus seine Ethik, seine Theologie bereits darauf basiert, auf diesem Verständnis von Vergebung, das er bei Jesus verstanden hat, und von daher er weiterbaut, während hier in den vier Evangelien die Grundlagen gelegt werden und viele Male davon geredet wird. Kennt ihr noch das Vaterunser? Als Freikirchler sind wir ja nicht so häufig gewöhnt, das Vaterunser zu beten. Wollen wir was hinkriegen? Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Oh, alleine das ist eine Predigt wert. Dein Reich komme. Was, ob mich sein Reich komme, nicht ich, sondern das, was er will. Okay, eine nächste Predigt. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Also in dem Verhältnis, wie es im Himmel selbstverständlich ist, soll das hier auch werden. Okay. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gibt es übrigens jetzt doch bei plus ein Angebot Roggenweizenbrot, 500 Gramm geschnitten, 19 Cent. Ist doch der Hammer, oder? Unser tägliches Brot gib uns heute. Vielen Dank. Kein Thema mehr. Und dann? Vergib uns unsere Schuld. Hey. Aber dann geht ja noch weiter, ne? Denn, und noch, wird noch schlimmer, führe uns nicht in Versuchung. Denn, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn, endlich ist vorbei, ne? Und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Kommt danach noch irgendwas? Wenn Jesus dieses Gebet bringt? Kommt nichts mehr, ne? Kommt nichts mehr? Wenn wir mal gucken bei Matthäus und bei Lukas, bei diesen Texten, dann werden wir feststellen, dass diese ganzen Begrifflichkeiten im Vaterunser, die schon wirklich gewaltig tief sind und gewaltig tief gehen, und das Vaterunser wäre nicht ein Monatsthema wert, das wäre ein Vierteljahresthema wert, dann werden wir feststellen, dass nur ein einziges Thema des Vaterunsers in den Evangelien nochmal nach dem Amen aufgenommen wird, nämlich das Thema Vergebung. Und ich weiß nicht, ob euch das so klar ist. Mir ist es so klar, also in der Vergangenheit nicht gewesen. Jesus sagt bei Matthäus, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Soweit ist ja noch ganz gut, ne? Vers 15 kommt aber heftiger. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Habt ihr das so auf dem Schirm? Dass wir selber die Entscheidung treffen, ob Gott uns unsere Schuld vergibt? Und dass die Vergebung unserer Schuld daran geknüpft ist, dass wir Menschen die Schuld vergeben, mit der sie an uns schuldig geworden sind? Das Ganze vielleicht noch gemessen im Faktor 300.000 zu 1? Ist euch das klar? Wirklich klar? Dass wenn ihr auch nur einem Menschen nicht vergebt, Gott euch nicht vergeben wird? Und dass der Schalksknecht genau diese Rechnung aufmacht, dass dann die Witzbeträge, um die es bei uns geht, wo wir Schuldner sind, nein, also wo wir was zu kriegen haben, dass das Witzbeträge sind im Vergleich zu dem, was wir vor Gott schuldig bleiben. Und wenn wir nicht vergeben von Herzen, wird er uns nicht vergeben. Mir war das in dieser Dramatik nicht mehr gegenwärtig, muss ich zugeben. Es war mir nicht mehr gegenwärtig. Ich musste dann noch dran denken, ich habe jetzt in diesem Sommer die Chance gehabt, das erste Mal seit 20 Jahren meinen Vater wiederzusehen. Und es gab also da große Zerwürfnisse, als mein Vater, unser Vater, die Familie verlassen hat unter sehr hässlichen Umständen, 1973. Zwei meiner Geschwister haben ihn danach nie wieder gesehen. Und die jüngste Schwester, die hat vor 2-3 Jahren irgendwann gesagt, so jetzt will ich den alten Herrn nochmal wieder kennenlernen, nachdem wir ihn Jahrzehnte nicht gesehen haben. Und das Spannende ist aber, dass in der Familie ganz viel Hass und Wut gegen den Vater präsent ist, der seit über 30 Jahren weg ist. Wenn ich mit meinen Geschwistern zusammen bin, habe ich das Gefühl, mein Vater hat gestern oder vor einer halben Stunde das Haus verlassen. So präsent ist das. So präsent ist die Wut. So präsent ist der Hass. Und als ich dann auch meinen Geschwistern offenbarte, dass ich es wagen würde, nach über 20 Jahren meinen Vater in Bayern zu besuchen, weil ich einfach wissen wollte, was ist das für ein Mann, den ich eigentlich gar nicht mehr kenne, der übrigens noch wieder 7 Kinder in die Welt gesetzt hat in dritter Ehe und der nun irgendwo im tiefsten Bayern im Bayerischen Wald lebt. Da waren meine Geschwister sehr böse auf mich und haben mir Vorwürfe gemacht, wie ich das machen kann. Wie ich es wagen kann, dieses Schwein zu besuchen. Da war keine Vergebung, nichts. Und worüber wir am nächsten Sonntag viel mehr noch hören werden, ist, Vergebung heißt ja nicht, dass ich großzügig bin gegenüber jemandem, der mir wehgetan hat. Vergebung heißt, dass ich auch eine Last loswerde. Dass ich eine riesengroße Last loswerde. Und dass es weder mir noch jemandem, der mir Böses getan hat, irgendetwas nützt, wenn ich ihm nicht vergebe. Aber meine großen beiden Geschwister, für die ist die Sache ganz klar. Sie wollen, sie werden ihrem Vater nie vergeben, was er getan hat. Und der Preis, den sie dafür zahlen, ist, dass er so präsent in ihrem Leben ist, als hätte er soeben die Tür verlassen. Da kann nichts heil werden. Da kann nichts reifen. Da kann nichts rund werden. Weil sie sind vergiftet mit dem Hass auf den allgegenwärtigen Vater. Stelle ich mir einmal vor, die Gegenwart Gottes hätte diese Macht im Leben meiner Geschwister. Jetzt stelle ich mir einmal vor, die Liebe Gottes hätte diese konkrete Gefühlswelt im Leben meiner beiden großen Geschwister. Und sie würden genauso selbstverständlich bei jedem Mal, wo wir zusammensitzen, von der Liebe des Vaters im Himmel erzählen. Und ich würde genauso, wie ich ihren Hass spüre und die Wut auf den Vater, würde ich die Liebe und die Freude darüber spüren, dass sie einen Vater im Himmel haben, der sie von Herzen liebt und ihnen jede Schuld vergeben hat. Wenn ich mir aussuchen dürfte, ob ich Ersteres oder Zweiteres gerne hätte, was meint ihr, welches ich gerne hätte? Und wenn ich mir denn Zweiteres aussuchen würde, ist uns klar, dass wir die Entscheidung treffen, wie unser Leben verläuft? Es liegt nicht an meinem Vater, wie das Leben seiner Kinder verläuft. Es liegt an den Kindern, wie das Leben der Kinder verläuft. Und da ist es völlig egal, was ein Vater bis zu einem Tag X gemacht hat. Dann ist es völlig egal, was andere Menschen mit uns gemacht haben bis zum Tag X. Es ist für die Frage, was aus unserem Leben werden kann, völlig egal. Und wenn jetzt Einzelne unter uns anfangen mit den Zähnen zu knirschen und mich hier gerne von der Kanzel, vom Podest holen würden, könnt ihr sicher sein, habe ich volles Verständnis dafür. Aber ich meine es todernst, weil es so und nicht anders ist. Denn wir sind jederzeit zur Vergebung fähig und wir können es lernen und es wird unser Leben frei machen. Es wird unser Leben bereichern. Und es birgt eine enorme Chance. Und da ist jemand, der dann sagt, und Leute, denkt doch nicht, dass ihr als Erste damit anfangt, Vergebung zu leben. Was meint ihr, was ich euch schon vergeben habe in einem Faktor, der euch nicht mal im geringsten gegenwärtig ist? Aber ich habe es getan. Das ist die Botschaft Jesu Christi über den Vater im Himmel, der unser Leben kennt. Aber der auch sagt, Jesus sagt ganz deutlich, kapiert es, wenn ihr nicht vergebt, ihr zerstört euer Leben. Lasst es los. Und dann denkt man ja auch, vergeben, was heißt denn das? Was für ein Begriff ist das? Auch das wird am nächsten Sonntag noch sehr viel mehr in die Tiefe gehen. Aber stellt euch einfach nur mal vor, ihr lasst es los. Ihr haltet es nicht mehr fest. Denkt einmal darüber nach, wie viel Last ihr auf eurem Buckel tragt. Jeden Tag, weil da Dinge sind in eurem großen Sack des Lebens, die ihr reingepackt habt. Mit vielen kleinen Kränkungen, Verletzungen und Sachen, über die ihr euch geärgert habt, Menschen, die euch wehgetan haben, Dinge, die sich nicht ereignet haben, Chancen, die ihr nicht nutzen konntet und ihr packt eine unvergebene Tat zur nächsten und wir tragen sie die ganze Zeit unseres Lebens auf dem Buckel und es wird schwerer und schwerer und schwerer, bis wir irgendwann fast zerbrochene Menschen sind, aber wir wissen ganz genau, schuld sind die anderen. Denn hier, da ist alles drin. Guck dir diesen Riesensack an. Und dann weißt du, warum ich so ein gebrochener, gebeutelter Mensch bin, warum ich kaum noch gehen kann, warum ich kaum noch kriechen kann, warum ich fast zu Boden gehe. Und dann stellt euch vor, jemand kommt und sagt, ja, bist du schon mal auf die Idee gekommen, den Sack loszulassen? Und wir werden sagen, nein, das geht nicht. Und dieser jemand sagt, doch, das geht, komm, ich kann dir helfen. Du kannst ihn einfach zur Seite stellen. Du kannst ohne diesen Sack sofort leben und weitergehen. Und dann werden viele von uns wieder aufschreien und sagen, du bist ja völlig krank im Kopf. Das geht doch gar nicht. Doch. Es geht. Es geht. Und weil es für viele so unbegreiflich ist, dass es so einfach ist, ich glaube, deswegen nimmt Jesus hier auch solche Zahlen, die so unbegreiflich, unbeschreibbare Unterschiede aufmachen zwischen dem, wie Jesus uns vergibt, Gott uns vergibt und wie wir vergeben sollen. Es ist so einfach. Es ist nicht schwer. Aber wir müssen loslassen. Und dann werden wir vielleicht auch feststellen, wie sehr wir an unseren Kränkungen, an unseren Verletzungen, an unseren Enttäuschungen, an unseren Versagungen, an den Dingen, wo Menschen uns Gewalt angetan haben, auch hängen. Ja, vielleicht sogar hängen wollen. Manche haben die Angst, wenn sie eine Verletzung und eine üble Tat, die sie erlebt haben in ihrem Leben, wenn sie die loslassen und jemandem vergeben, dass sie damit die Tat gerecht sprechen würden. Was völliger Blödsinn ist. Ein Übel bleibt ein Übel, eine Bosheit bleibt eine Bosheit, ein Missbrauch bleibt ein Missbrauch. Wird in keiner Weise geschönt oder gerecht gesprochen, aber vielleicht losgelassen. Wenn wir die Welt mit den Augen Gottes sehen würden, dann haben wir vielleicht den Hauch einer Ahnung, warum dieses Verhältnis 1 zu 300.000 von Jesus benutzt wird. Weil ich bin leider gewiss, dass wenn Gott unser Leben sieht, er bei ganz vielen von uns als Menschen wahrnimmt mit einem riesen Sack auf dem Rücken. Gepflegt über Monate und Jahre. Die kleinen Kränkungen, die größer werden und irgendwann ist der Sack zu. Bei der Taufe hatte ich erzählt von einem Ereignis gestern Abend, nämlich dass der SFB-Moderator Uli Zelle in Gato Musik gemacht hat, Rockmusik gespielt hat. Das Faszinierende fand ich, an dem Tisch so auf der Bank, auf der wir saßen, waren zwei, drei Menschen im Alter, ich denke mal so 55 bis 60. Bei zwei von dreien, die direkt in der Reihe saßen, wäre ich bereit gewesen, sofort blank zu sagen, die sind alleine und alleinstehend. Und an ihrem Grab werden ganz wenige Menschen sein. Die dritte Person auf der Bank, war ich genauso sicher, diese Person hat viele Freunde. Und ich war nun schon ein bisschen mit der Predigt schwanger, das ist ja dann in der Woche reift das ja auch, und ich habe auch überlegt, worin meine ich denn für mich das wahrnehmen zu können? Und ich hatte das Gefühl, dass zwei dieser Personen einfach mit der Ausstrahlung, die sie hatten, deutlich machten, ich bin nicht ein Mensch, der vergibt. Und bei der dritten Person hatte ich das Gefühl, das war eine Frau, die kann wirklich loslassen. Bei den anderen beiden, das waren Männer, bin ich wirklich 100% sicher, die wohnen alleine in ihrer Ein- bis Zwei-Zimmer-Wohnung. Und schuld waren eigentlich immer die anderen. Wir entscheiden über unser Leben. Wir, nicht die anderen. Und wer auch immer noch irgendwo in seinem Leben etwas an Wut und an Kränkung als Gefühl sein eigen nennt und kennt, hat nicht vergeben. Es ist fast immer Wut, die deutlich macht, dass wir jemandem nicht vergeben haben. Oder einfach eine ganz tiefe innere Kränkung, aber auch die hat mit Wut zu tun. Das Gefühl, das uns sofort eins zu eins zu unseren nicht vergebenen Situationen bringt, ist die Spur der Wut. Die Spur zu der Person, die mich nicht wahrgenommen hat. Die Spur zu der Person, die mir den Mund gefahren ist. Die Spur zu der Person, die sich scheinbar so wichtig nimmt. Vielleicht bis hin zu der Spur zu der Person, die mich sexuell missbraucht hat. Bis zu der Person, die mir wirklich wehgetan hat, die Macht über mich hatte. Bis zu der Person, die so egozentrisch war, dass meine Bedürfnisse am Boden zerschmettert lagen und ich keine Chance hatte, sie wahrzunehmen. Jeder hat sein Maß. Jeder hat seine Erfahrung. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun. Wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder, dann geht es euch wie den Knechten, die vor Jesus gebracht werden. Ich finde, das ist ein Hammer. Das ist ein absoluter Hammer. Aber es ist ein Hammer, der letztlich mit dem Evangelium zu tun hat und der deutlich macht, Es ist nicht Gott, der uns kaputt macht. Wir selbst sind's oder wir lernen loszulassen. Vielleicht versteht ihr nach dieser Predigt, warum ich es für wert erachte, ein ganzes Monatsthema daraus zu machen. Vielleicht ladet ihr gerade nach dem heutigen Sonntag zum nächsten Sonntag ganz bewusst Menschen ein, die nicht zur Gemeinde gehören, aber die ganz dringend, zwingend vielleicht mit diesem Thema in Kontakt kommen müssen und auch im Rahmen eines eher Vortragsstils sich dem Thema annähern können und wo dann auch noch sehr viel stärker im therapeutischen Sinne und im Beratungssinne nochmal deutlich wird, wie Vergebung funktionieren kann und warum es so wichtig ist. Und ansonsten liegt es an uns. Vielleicht in der Stille, zu der wir jetzt einladen, bis wir dann überleiten zum Abendmahl. Einmal zu sehen, was wir an Wut haben und behalten möchten oder loslassen möchten. Ich lade uns ein zu einer Stille, die ich dann mit einem Gebet beenden werde. Gott, unser Vater, wie würde das Bild aussehen, wenn wir uns in unser Leben mit deinen Augen sehen? Wie würden wir staunen, wie du uns wahrnimmst und was an uns du siehst? Gott, unser Vater, du lädst uns ein, dass wir vergeben, in dem Maße, wie auch uns vergeben worden ist von dir. Und darum bitte ich dich, dass wir eine Ahnung davon bekommen, was es bedeutet, dass du uns nichts nachträgst, nichts nachsiehst, sondern uns ganz und gar annimmst, so wie wir sind, mit allem, was zu uns gehört. Und ein ganzes, ungeteiltes Ja zu unserem Leben hast. Gott, unser Vater, aber auch darum bitte ich dich, dass du uns an die Stellen heranführst, wo noch Wut in uns lebt. Und Ärger, und Neid und Hass und all diese negativen Gefühle, die uns wohl verschlossen zwar, aber doch zerfressen und kaputt machen. Dass du uns heranführst an die Stellen, wo wir nicht vergeben wollten, nicht vergeben wollen oder meinen, nicht vergeben zu können. Da bitte ich dich, Herr, dass wir dich mit deiner heilenden, liebenden Hand erleben, als dem du uns zeigt, wie einfach, wie umfassend und schnell Vergebung auch für uns möglich ist. Danke, dass du vorsichtig mit uns bist und zart, dass du uns keinen Vorwurf machst, weil wir es noch nicht gelernt haben oder nicht konnten, nicht vermochten. Aber danke auch, dass du uns sagst, dass es geht, dass es funktioniert und dass du uns zeigen möchtest, wie. Amen. Lasst uns gemeinsam singen. als Jesus in Jerusalem einreitet, auf dem Jungen eine Eselin, schreien die Menschen Hosianna und freuen sich über den, der da kommen soll im Namen des Herrn. Und Jerusalem ist gut gefüllt, weil an diesem Wochenende das Pessachfest stattfindet, das große Passahmahl. Dieses große Fest der Vergebung, einmal im Jahr wird es in Jerusalem gefeiert. Menschen kommen, opfern Tiere, Blut fließt über den Altar. Und die ganze Stadt riecht nach verbranntem Fett, das auf den Altar Gott geweiht verbrannt wird. Das große Fest der Versöhnung, das Pessachfest. Und auch traditionell sitzt Jesus dann mit seinen Liebsten zusammen. 12 selbstgewählten Freunden, und den einer ihn noch an diesem Abend verraten wird. 12 selbstgewählte Freunde, die in 3 Jahren mehr oder weniger verstanden haben von seinem Evangelium. 12 Menschen, zu denen er Ja gesagt hat. 12 Menschen, denen er vom Reich Gottes erzählt hat. 12 Menschen, die als Juden die Traditionen kennen und an diesem Abend, bevor er gefangen genommen wird, im Garten Gethsemane, mit ihm zusammen das Pessachfest gefeiert haben. Mit all seinen festen Riten und Ritualen, aber auch mit dem Wissen darum, dass Gott befreit. Dass er mit seiner ausgereckten Hand das Volk Israel befreit hat aus Ägyptenland, aus der Unterdrückung und geführt hat in ein Land der Freiheit. Da wird gegessen und getrunken. Gott hat erlöst und befreit. Und am Ende dieses Mahls, als alles eigentlich vorbei ist, wagt es Jesus, etwas zu machen, was an Bedeutsamkeit kaum verstanden werden kann. Er wagt es, einen neuen Bund zu schließen. Und jeder Jude wusste, dass dieser Begriff Berit, den Jesus benutzt, nur verstanden werden kann mit diesem Bund, den Gott bereits geschlossen hat, mit seinem Volk Israel. Dass ein neuer Bund errichtet wird von Jesus, ein neuer Bund in seinem Blute, dass wieder Blut fließt. Aber ganz zentral das Thema der Vergebung steht. Es fließt für euch. Es fließt für uns. Und das Abendmahl ist zentral auch ein Begriff der Vergebung, die uns angeboten wird. Und der Frage, ob wir Ja sagen, ob wir verstehen, von ganzem Herzen übrigens, nicht nur vom Kopf, sondern als ganze Menschen, mit ganzer Person, dass hier etwas Großartiges geschieht, was unser Leben verändert. Denn Jesus Christus nimmt dann nach dem Essen noch einmal das Brot, spricht das Dankgebet darüber, bricht es und gibt es seinen Jüngern mit den Worten: Das ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und danach nimmt er noch einmal den Kelch, spricht das Dankgebet darüber und gibt ihn seinen Jüngern mit den Worten: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. So oft ihr daraus trinkt, tut dies zu meiner Vergegenwärtigung, zu meinem Gedächtnis. Und die Einladung besteht darin, zu sehen, ob wir von ganzem Herzen Ja sagen können, ob wir annehmen können, das, was Jesus an neuem Bund gesetzt hat. Heute werden Menschen auf der ganzen Welt Abendmahl feiern. Wir wissen uns mit ihnen verbunden. Seit diesem einen Abend am Pessachfest in Jerusalem, als Jesus einen neuen Bund gesetzt hat, der gilt, bis diese Welt vollendet wird. Es liegt an uns, wie viel Macht dieser Bund in unserem Leben bekommt. Es liegt nicht an Gott. Er hat seine Macht gegeben. Nun liegt es an uns, dass diese Macht Gestalt findet und wächst. Jeder, der möchte, der Ja sagen möchte, der antworten möchte, der wissen möchte, wie das sein kann, ist herzlich eingeladen, mit uns gemeinsam Abendmahl zu feiern. Ich möchte für das Brot danken und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, an diesem Abend wusstest du als Einziger, was kommen würde, was kommen muss. Und du wusstest, dass es kein Betriebsunfall ist, sondern die nächste Wegstrecke, die du gehen musstest, damit wir den Weg zu Gott, unserem Vater, finden können. Dass du ein ganzes Jahr zu unserem Leben sagst und bereit warst, dich hinzugeben, deinen eigenen Körper, dein eigenes Leben loszulassen, damit wir Leben finden können. Du hast es für uns getan, damit ein Zeichen gesetzt, einen neuen Bund geschlossen, der auf ewig gilt. Und gibst uns Anteil darin, im Hier und Jetzt, heute, zu schmecken, zu sehen, wie gut du es mit uns meinst. Ich möchte dir danken, dass du bereit warst, so weit zu gehen. Ich möchte dir danken dafür, dass wir dir so wichtig und so wesentlich sind. Und dass du so sehr möchtest, dass unser Leben voll wird, rund wird und den Namen Leben wirklich verdient, so wie Gott, unser Vater, uns sieht und immer gesehen hat. So möchte ich dir danken für dieses Brot, für die Einladung, von dir zu lernen und in deine Richtung hin zu reifen und zu wachsen und Gott ähnlich zu verstehen, dass unser Leben so viel Fülle bekommen soll, wenn wir dir nachgehen und nacheifern und nachleben. Den Weg hast du uns gezeigt. Danke für dieses Brot. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jesus Christus spricht, das ist mein Leib, der für euch dahingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Wir wollen auch für den Kelch danken. Ich Ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Herr Jesus Christus, uns ist die Tradition, dass Blut fließen muss zur Vergebung der Schuld, fremd. Damals in Jerusalem war das selbstverständlich und jeder hat es sofort verstanden. Was wir auch heute verstehen, ist, dass wir auf Vergebung angewiesen sind und einen Weg finden müssen, auch dass wir davon ausgehen können, sicher ausgehen können, dass unsere Schuld uns vergeben ist. Herr, in diesem Brot und auch in diesem Kelch gibst du uns diese Versicherung, diese Zusage, dass nichts da ist, was unser Leben vor Gott belasten muss, weil du bereit warst, alles zu lassen und alles zu geben. Weil du bereit warst, dein Leben zu lassen, damit unser Leben gelingen kann. Danke für diesen Kelch. Danke, dass diese Zusage nicht nur vor 2000 Jahren deinen Jüngern galt, sondern in dem Augenblick, wo wir den Kelch erleben und trinken, für uns im Hier und Jetzt konkrete Erfahrung werden soll. Und darum bitte ich dich, dass wir das glauben und annehmen können, dass das tief in uns reift, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir leben können. So hab Dank für diesen Kelch. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jesus Christus spricht: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. So oft ihr daraus trinket, tut dies zu meiner Vergegenwärtigung, zu meiner Erinnerung. Und so bitten wir dich, Herr Jesus Christus, dass aus dem, was wir im Abendmahl erleben, etwas weiter wächst, entsteht und größer wird. Und zu einer guten, von dir gesegneten Macht in unserem Leben werden kann. Amen.
Ja, für die nächsten Wochen, Monate sind einige Ansagen zu machen. Zunächst die Geburtstage der nächsten Woche. Stefanie Caro am 5.9. und am 9.9. Matthias Morche. Veranstaltungen sind wie immer, wie jede Woche, Montag bis Freitag, 9 Uhr bis 9.15 Uhr, gemeinsame Gebetszeit. Kurze Frage, hier steht noch Martha und Maria dran. Das findet aber dort nicht statt. Ne? Der Gemeindepastor weiß Bescheid.
Nee, meine Fenster ist hier.
Geiler geht es nicht, genau, weil dort ein Wasserschaden war. Und deswegen also weiter hier in den Gemeinderäumen, 9 Uhr. Morgen ist 15 Uhr wieder hier die Seniorengruppe Ü55. Am Mittwoch dann wieder nach langer Sommerpause, alle haben sich darauf gefreut, 19 Uhr der Bibelgesprächskreis hier mit Volker Zepp. Und am nächsten Samstag gibt es einmal um 13 Uhr das Straßenfußballturnier hier auf der Waldstraße auf dem Mittelstreifen. Und dann ab 17 Uhr hier auf unserem Hof Jazz im Hinterhof. Dazu werden noch Helfer gesucht. Zum einen Salate müssen noch gemacht werden. Carola, ich fange an.
Ja, ich sag mal, also wir wollen ja eine Kleinigkeit anbieten für die Besucher, die kommen. Das wäre natürlich toll, wenn ihr euch nochmal bemühen könnt, ein paar Sachen fürs Buffet hinzubringen, dass wir Salate von uns verkaufen können, die es nicht kleinen Emissionen und auch Grillen, aber es ist nur so was Namhaftes zum Essen benötigt. Und wer draußen einen kleinen Ausgang macht, ist der nett, der heute schon kann, dass er einfach sagt, ich kann das nicht mehr.
Ja.
Und, natürlich, wenn wir jetzt Tische aufbauen, also ich bin dann so ab 3 Uhr hier, wenn dann noch 2-3 Leute mithelfen, ein bisschen die Bänke bestellen, dann kann das sicher dann ganz nett und fertig.
Also so ab 15 Uhr hier.
Genau.
Und es gibt weiterhin noch Flyer, die liegen dort vorne auch im Vorraum. Ja, verteilt die an Nachbarn, Freunde oder ja, guckt, dass sie in Geschäften aufgehängt werden. Da gibt es ja auch die etwas größeren Zettel, dass das auch bekannt ist mit dem Jazzfest. Weitere Veranstaltungen, ja.
Was haben wir denn mit diesem Straßenfußballturnier zu tun? Warum steht denn das da mit drin?
Ja, was da drin. Das hat was mit der Diakoniegemeinschaft zu tun.
Kann er da was zu sagen? Jemand für verantwortlich?
Ja, da fragen wir doch mal die, die in der Diakoniegemeinschaft mitarbeiten, so hauptamtlich.
Straßenfußballturnier, eine Veranstaltung der Diakoniegemeinschaft Bethania in Kooperation mit Aktion Mensch und der Postbank. Wir haben ganz, ganz viele Kinder aus unserem Kiez eingeladen, Fußball zu spielen, nach Regeln, die aus Südamerika kommen, wo es nicht nur um die Tore geht, sondern um Fairplay und was weiß ich. Wir sind kräftig am Vorbereiten, wir, die Mitarbeiter von Kiebelzutten Kids, sind echt stark. Aber wir würden uns natürlich riesig über Zuschauer freuen und von daher, guckt doch einfach mal vorbei, nächsten Samstag ab 13 Uhr vor SOS.
Kann man die
Salat
hier dann in der Küche machen?
Genau.
Ja, nächster Sonntag, der etwas andere Gottesdienst, Volker hat schon darauf hingewiesen, es geht weiter mit dem Thema Vergebung. Etwas weiter vorausschauend, am 29. September, hier ist, werden die Schulkinder übernachten, das Wochenende. Und der nächste Termin ist das Erziehungsseminar im Oktober. Da gibt es auch schon Zettel, die liegen, glaube ich, auch da im Vorraum. Ja, wer Interesse hat, wer auch jemanden kennt, der vielleicht an dem Thema Erziehung Interesse hat, da gerne was dazulernen möchte, ladet auch dazu ein. Gottesdienstgestaltung hatten heute Musik Carsten Henkel, die Predigt hat Volker Tepp gehalten und ich bin Boris Agromski. Nach dem Gottesdienst herzliche Einladung noch zu bleiben, hier zum gemeinsamen Mittagessen, anlässlich der Taufe auch von Wächters heute. Da werden wir nachher hier draußen, denke ich, essen. Die Tische stehen ja auch schon zum Teil. Welche Zeit haben wir da angepeilt? 13 Uhr so?
Das ist halb. Wie wir es hinkriegen.
Wie wir es hinkriegen. Ja, und wie an jedem Abendmahlsonntag sammeln wir auch eine Kollekte. Dieses Mal wird sie an Hutten Kids, an das Projekt der Diakoniegemeinschaft gehen. Dazu wird Dorothea noch was sagen.
Und ich rede da gar nicht so viel zu, weil Kathleen und Fajes sind da, die Mitarbeiter von Hutten Kids und Kiewitz. Erstmal herzlich willkommen und dann kommt doch einfach mal nach vorne zu mir. Kathleen und Fajes haben auch Bilder mitgebracht und wer kann besser von der Arbeit erzählen als ihr?
So, wieder zum Sprechen. Ja.
Also, jetzt. Das ist die Hausaufgabe. Wir betreuen die Kinder für die Hausaufgaben hier. Wie ihr seht, verschiedene auch Mädchen und Jungs teilnehmen täglich, um ihre Hausaufgaben zu erledigen. Hier in diesem Bild feiern die Kinder ihr Geburtstag, auch bei uns. Und hier haben wir Sommerveranstaltungen mit Kita. Das ist hier die Fasching. Feiern wir mit den Kindern auch. Unsere Einrichtung. Das ist hier Zuckerfest, haben wir auch gefeiert mit den Kindern, mit Spielen. Das ist hier Bewegung für die Kinder, in unserer Einrichtung auch. Das ist hier Gesellschaftsspiele. Die Kinder können spielen, was sie möchten. Wir haben verschiedene Angebote. Hier ist auch ein Spiel für die Kinder. Das ist unsere Fußballmannschaft. Das ist die Mädchen-Fußballmannschaft. Vorher waren Jungs, hier sind Mädchen auch. Das ist von AG1. Wir waren beteiligt in dieser Bewegung, auch im Sport. Wir Volleyball spielen, die Kinder. Das ist am PC, Mädchen und Jungs, die spielen. Und hier Ausflüge mit Kettlin aufbauen, die Kinder hier schlitten. Hier im Bauernhof, die Kinder auch, haben die Tiere, wir haben mit Tieren auch ein bisschen. So, das hier waren bei Fies auch, Ausflug, die Kinder. Hier Schulgarten waren wir, die Kinder auch. Das ist hier Bastel bei uns, Huttenkies und Co. Das ist hier Aktion, Malen. Das ist auch eine Aktion. Wir sind dabei, die in die Gemeinde haben wir damals gemacht. Auch. Das ist hier, diese Recycling, bei uns. Hier kochen wir die Kinder zusammen, wir haben Pizza vorbereitet. Die Mädchen auch hier die Kartoffeln. Also dadurch lernen wir die Kinder Umgang ein bisschen mit der Küche und mit den Geräten auch. Das hier Weihnachten haben wir gefeiert mit den Kindern auch. Das ist hier Deutschkurs für die Mutter. Haben wir auch gehabt. Das ist die Gruppe, die Deutschkurs. Teil von denen haben die mit uns gemacht. Das ist die Schülerin. Das ist Elternkindsonntag. Fragen Sie sich auch hier Mahlzeit zusammen. Hier auch ein Bild. Dann haben wir diese Mutter, für Mutter, das auch. Ausflug haben wir auch gemacht. Jungfernheitepark. Das ist hier bei uns, vor unserer Einrichtung. Die Mutter machen Picknick mit Schieber. Ja, das Ausflug auch, Schwimmen. Jetzt kommt Senioren, der Bürgermeister, Vorbereitung war bei uns auch. Und der Bürgermeister auch von Morbid, ne? Auch hier war ehrenamtlicher Preis allein. Das ist die Gruppe von unseren Senioren. Das Ausflug, Dämpferfahrt haben wir gemacht. Das ist hier Basteln für Weihnachten. Ja, hier Mahlzeit. Hier feiern wir Geburtstag von einer von Senioren. Das ist hier haben Besuch von einer blinde Gruppe Verein von Senioren auch bei uns. Das haben wir auch Besuch von anderen Vereinen von Senioren. Hier Ausflug in Natur, im Schulgarten, Picknick mit Senioren auch. Hier im Museum waren wir mit Senioren auch. Hier Dämpferfahrt. Hier Weihnachtenmarkt haben wir auch besucht mit Senioren. Ja, das war's. Ich wollte euch sagen, also es ist eine Merkmale bei uns, in unserer Einrichtung ist wirklich ganz anderes im Moabit als die anderen Einrichtungen, wo hier, wir haben drei Generationen. Das ist selten hier eine Einrichtung, wo drei Generationen zusammen, also Älteren, Kinder, Senioren. Wir wirklich, wir haben so viele Mühe und das Ziel, unser Ziel ist auch gewaltfreie Integration, Leistungsverbesserung und gesunde Ernährung. So in unserer Einrichtung. Und wir bedanken uns bei Diakonie Bethania Gemeinde für eure Einladung und uns oder unsere Einrichtung zu präsentieren. Und besonders Dank an Podcaster und Dorothea. Ja. Dankeschön. Vielen Dank.
Vielen Dank, dass ihr heute hier seid. Und wir wünschen euch für eure Arbeit weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Kraft. Und ja, mit unserer Kollekte wollen wir eure Arbeit einfach mit unterstützen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und darum bitten wir, dass diese Erfahrung deines Segens mit uns geht. Dass wir staunen, dass wir lachen, dass wir weinen, weil wir erfahren, dass du bei uns bist. Dass es keinen Augenblick gab und geben wird, an dem deine Gegenwart nicht mit uns geht. Dass wir staunen und lachen und weinen, weil wir merken, dass die Gegenwart deines Heiligen Geistes unsere Welt verändern kann. Gerade an den Stellen, wo wir es für unmöglich gehalten hätten. So segne, so behüte. So sei einfach bei uns, du lebendiger Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist, als eben alle Vernunft es ermessen kann, dieser Friede Gottes bewahre eben nicht nur unseren Kopf, sondern unsere Sinne, unsere Gefühle und unser Leben, solange bis du, Jesus Christus, wieder in diese Welt kommst. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und hören ein Musikstück. Und danach haben wir die Möglichkeit für all die, die den Gottesdienst noch nachklingen lassen wollen, das auch in diesem Raum zu tun. Ich würde euch bitten, wenn ihr euch unterhalten wollt, geht raus, schließt dann auch bitte nochmal die Fenster. Und alle die, die nachklingen lassen wollen, weil etwas in ihnen zum Klingeln gekommen ist, können einfach hierbleiben. Musik hören, nachdenken, vielleicht aber auch die Chance nutzen zu sehen, wo Wut ist, die gehen will, Vergebung ist, die gelebt werden will. Das nach dem Musikstück und ansonsten sehen wir uns dann draußen auf dem Hof wieder.